So, ich glaube, ich muss diese Woche dieses sogenannte Cold Opening als kleinen Disclaimer nehmen. Wollte dich mal fragen, Marius, wie viele Minuten Fußball hast du in den letzten 7 Tagen gesehen?
Was ist Fußball?
Ja, genau. Ich habe genau 90 Minuten Fußball gesehen, das live sogar im Stadion.
Das ist natürlich auch geiler.
Ja, ich war bei einem Bundesligaspiel der Frauen von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Und ansonsten habe ich auch 0,000 außer Ergebnisdienst mal reingeguckt, wer so gespielt hat. Von daher könnt ihr euch auf wenig taktische Analysen, aber den üblichen Blödsinn freuen jetzt.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
So, und damit begrüßen wir euch zur neuen Folge Serie Amore. Ciao a tutti, ciao a Marius.
Ciao nach Bremen diesmal.
Ja, tatsächlich, hier schneit's einfach mal. Kurz die Länderspielpause genutzt. Wobei, da sagte mir mein Kollege, dass das Wort Länderspielpause ja eigentlich Quatsch ist, denn es ist ja eine Ligapause.
Das stimmt.
Weil die Länderspiele pausieren ja nicht. Die Länderspiele sind der Grund für die Pause der Liga.
Semantik, sehr wichtig.
So, wir hatten euch aber ja versprochen, dass wir einen Blick mal in die unteren Gefilde Italiens werfen und das ist, finde ich, Anlass genug, heute was aufzunehmen für euch. Von den italienischen und anderen internationalen Teams habe ich, wie schon gesagt, vorhin nichts sehen können. Nur das Rugedigu, Retigu, Retigui. Und den kannte ich. Da muss ich tatsächlich auch einmal sagen, Schande über mein Haupt. 2 Spiele, 2 Tore. Mir hat der Kollege nichts gesagt. Das kann ich einfach mal hier offen zugeben. Ich bin ja für Transparenz.
Ich habe dann auch, also den Namen, weiß nicht, ob ich ihn vorher schon mal gelesen habe, aber als er halt aufkam, dass er nominiert werden könnte oder würde, dann nur mal reingeguckt und dass der ja auf jeden Fall in Argentinien ordentlich bombt, so. Aber
ja. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ansonsten habe ich auch mal reingeguckt, hat.
Lärmgedächtnis, Statistiken.
Ja. Ansonsten hat Mancini aber auch schon viel oder verhältnismäßig viel Jugendforsch gemacht. Ne? Es waren 1, 2 andere jüngeren Kaliber, die auch gezockt haben.
Ich glaube, Parfundi hat auch gespielt wieder.
Genau. Andererseits. Vielleicht können wir das auch vorne wegnehmen. Danke auch für die Fragen, die jetzt trotz Ligapause reingeflattert sind. Danke an die Community. Da hatte vor allem Christian einen großen Fragenkatalog, gerade Jugendarbeit betreffend und Nationalmannschaft betreffend, geschrieben. Ich habe vorhin mal reingeguckt. Die nächsten Spiele sind ja dann, Gott sei Dank, erst im Juni oder so.
Das Nations League Finale ist dann, glaube ich, ne?
Ah, das ist das Nations League Finale. Jetzt Qualifikation, dann das Nations League Finale und damit kann man sich dann auch qualifizieren?
Wahrscheinlich.
Okay. Ja, vielleicht ist das dann doch eher mal was für die Sommerpause. Wollen wir die gestellten Fragen von Christian trotzdem auch mal der Community hinwerfen, dass die was ausarbeiten können bis Sommer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch ein Thema, zu dem die meisten Leute irgendwie eine Meinung haben. Deswegen ja, lese ich das doch einfach mal vor, was Christian uns geschickt hat.
Ja, sehr gerne.
Moin, alle Jahre wieder stellt sich die Frage, Quo Vadis Nachwuchsfußball in Italien? Gefühlt ist es, seitdem ich Fußball gucke, so, dass Italien die Talente ausgehen. Seither sind die einmal Weltmeister und Europameister geworden. In Deutschland gab es ja nach der EM 2000 die große Reform. Gibt es in Italien etwas Vergleichbares? Oder stimmt die Qualität des Nachwuchses und es ist eher eine Frage der Mentalität, dass man lieber auf Nummer sicher geht und erfahrenes Personal einsetzt? Auch wenn diese zweiten Mannschaften ein Fluch sein können, mein VfB Oldenburg kämpft mit den BVB-Amateuren um den Klassenerhalt, zeigt das Beispiel Juve mit Miretti und Co., dass diese für die Durchlässigkeit doch sinnvoll sind. Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht gut für die Entwicklung ist, wenn Talente jede Saison quer durch Italien verliehen werden. da stimme ich auf jeden Fall erstmal so ohne tiefergehende Analyse zu. Wobei man ja auch sagen muss, dass italienische Teams im Nachwuchsbereich weder in der Youth League noch bei der EM und WM Bäume ausreißen. Also bei der U21-EM waren die Azzurrini immer wieder erfolgreich, ist aber, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her, aber bei einer U17-WM waren die länger nicht dabei. Ach ja, Forza Matteo Retegui. Retegui, wie hast du es eben gesagt?
Ich habe das so gesagt, wie es hier stand. Ich habe das, ja, okay. Das noch nicht recherchiert. Aber ja, das schließt natürlich wieder den Bogen zu dem Namen, mit dem wir angefangen haben. Ja, es sind viele spannende und durchaus legitime Fragen mit dabei. Würde ich sagen, ist fast halt eben eine eigene Folge. Also wenn sich auch ein, vielleicht dann nochmal ein Nachwuchs-Sonderedition im Sommer, würde sich da durchaus mit diesen Fragen, finde ich, ausgehen.
Ich glaube, da finden wir auch noch einen geeigneten Experten oder Expertin zum Thema.
So ist es nämlich. Und wir haben das jetzt auf einmal sozusagen schon mal im Podcast getroppt. Das bedeutet, Christian haben wir gesehen, aufgenommen und jetzt sozusagen auch mit der Öffentlichkeit geteilt. Das führt also keinen Weg dran vorbei, dass wir das einfach unter den Tisch kehren. Aber fehlt mir gerade der Einblick. Und für heute fehlt uns da auch die Zeit zu. Den Rest der Fragen ballern wir ans Ende der Folge, oder?
Würde ich auch sagen. Es sind ja zwei Fragen zu Juve reingekommen, da spannen wir dann sozusagen den Bogen in die nächste Woche.
Oh ja, da freue ich mich bei einer schon drauf, die beantworten zu dürfen. Dann lass uns, wie versprochen, einmal in die Serie B reingehen. Da war auch Pause. Das hatte ich nicht bedacht. Doch, das hatte ich bedacht, aber genau, in der Serie C wurde gespielt. Aber lass uns erst bis in die Serie B reingucken. Da war vor der Länderspielpause auch nochmal ordentlich was los. Aus Sicht Parmas, ehrlicherweise, eine ziemlich bittere Auswärtsniederlage gegen Como 0-2. Hat Como nicht auch gegen Abstieg gespielt mal zwischendurch?
Jo, das geht ja alles relativ schnell. Also man sieht ja auch an Pisa, die sind Fünfter, die haben am Anfang der Saison auch ganz unten mitgespielt. Mhm. Wenn du da mal einen Lauf hast, dann kommst du relativ fix da unten raus. Aber ja, ich finde es grundsätzlich ganz cool, dass sich Como gefangen hat und jetzt näher den Aufstiegsplayoffs ist als der Abstiegsrelegation. Mhm. Mit jetzt auf Platz 10 mit 39 Punkten. Finde ich, ja auch einige in der Community das auch mit Interesse verfolgen. Das finde ich schon in Ordnung, wenn die drin bleiben, mindestens.
Definitiv.
Parma bleibt dann auch zwar jetzt eher drin, aber ja. Das ist schwieriger für mich.
Das stimmt.
Bekanntermaßen.
Ja. Lass uns doch mal vielleicht von oben runtergehen mit so einer kleinen Formtabelle und die HörerInnen auf einen ungefähren Stand bringen in der Serie B. Also Frosinone ist immer noch ziemlich souverän Tabellenführer, obwohl jetzt die letzten beiden Spielchen nicht ganz so gut waren. Noch einen Unentschieden gab es gegen den aktuell Viertplatzierten aus Bari und dann jetzt aber direkt vor der Pause 0-1 zu Hause gegen Cosenza, die ja tatsächlich mitten im Abstiegskampf sind. Dennoch hat man noch 6 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten, den CFC Genua. Und was natürlich viel wichtiger ist, man hat aktuell 11 Zähler Vorsprung vor Südtirol. Die sind Dritter. Die ersten zwei Plätze steigen eben direkt auf. Das ist schon bemerkenswert. Jetzt gucken wir mal, 38, das sind auch 20 Teams, also 38 Spieltage, 30 sind davon gespielt. Ich glaube, wir dürfen uns so langsam darauf einstellen, dass Frosinone nächstes Jahr in der Serie A spielt.
Ich glaube auch, dass da für die Mannen von Fabio Grosso nicht mehr allzu viel anbrennen sollte. Ich gucke gerade mal aufs Restprogramm. Die spielen natürlich, das ist relativ happig so, von Mitte April bis Mitte Mai spielen sie gegen Cagliari, Südtirol, Reggina, Pisa und Genua. Das sind einfach mal fast die kompletten Plätze 2-7. Mhm. Aber also trotzdem eigentlich, jetzt nächstes Wochenende geht es gegen Perugia, dann gegen Ascoli. Das sind beides eher Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Wenn man das schafft, da zu gewinnen, dann kann man es ja eigentlich schon fast gar nicht mehr vergeigen.
Ja, denke ich auch. Und Frosinone hat, ich muss mal kurz gucken, gemeinsam mit dem Tabellenzweiten eben auch die beste Defensive der Liga. 19 Gegentreffer stehen da.
Ja, deutlich, ja. Deutlich.
Und der Rest, ich glaube, da ist alles dann Ende 20, so was die Gegentore angeht. Also die zwei hinten halten Laden weitestgehend dicht. Bei Genua gucke ich gerade mal die letzten 5 Spiele alle zu null. 4 davon gewonnen, nur ein unentschieden. 3 Siege sind Folge gegen Cosenza, Ternana und zuletzt bei Brescia. Genua jetzt 56 Punkte und das bedeutet 5 Vorsprung auf Südtirol. Also ich glaube, gerade da in der Hafenstadt hat man sich jetzt zuletzt auch wieder gefangen. Vielleicht gucken wir da auch mal einfach so ein bisschen darauf, was so als nächstes ansteht.
Ja, habe ich offen.
Ah, du hast es offen. Ja, komm, dann du mach.
Es gibt bei Transfermarkt so eine Statistik, die heißt Restprogramm. Da stehen die letzten Partien für alle Mannschaften logischerweise und der Durchschnittsrang der aktuelle. Und Genua empfängt jetzt am Freitag Regina. Mhm. Das wird, glaube ich, auch im Marassi ganz attraktiv. Regina ist ja auch dafür bekannt, dass die immer einen guten Auswärtsblock mitnehmen. Das ja, könnte ich mir stimmungsvoll vorstellen, auf jeden Fall. Also falls da jemand aus der Community vor Ort sein soll, viel Spaß. Mhm. Und danach Como auswärts, Perugia zu Hause, dann Cittadella auswärts. Eher Spiele, in denen Genoa als Favorit in die Partie geht. Und ich glaube auch, dass der, also wenn es da nicht mit dem Teufel zugeht, dass wir dann eben mit Fabio Grosso und Alberto Gilardino, wo ich mir am Anfang nicht sicher war, aber Interimstrainer ist, oder?
Ja.
Dass wir da zwei 2006er Weltmeister nächstes Jahr dann in der Serie A begrüßen dürfen als Trainer.
Ja, das ist stark. Das ist auf jeden Fall stark. Ich gucke mal gerade zuletzt bei Genoa ein bisschen herausheben, kann man eventuell vielleicht Albert Gudmundsson, der im Doppelpack getroffen hat, jetzt zuletzt in den Spielen zuvor auch einmal ein Tor und 2 Vorlagen gegen Cosenza beim 4-0.
Mal sehen, ob Hertha ihn schon scoutet.
Ja, ich guck mal gerade, der PSV-Jugend war der Alkmaar. Zwischendurch, ich finde das übrigens geil, dass in Holland heißt ja sozusagen die Nachwuchsmannschaft heißt immer Young PSV.
Jo.
Oh, ich habe vorhin verpasst, weil du die Frage von Christian vorgelesen hast mit Oldenburg und Dortmund 2, wollte ich einmal kurz sagen, 2. Mannschaften raus aus Liga 3.
Mhm.
So. Ja, also ich glaube tatsächlich, man hat sich da auch ohne Plessin gut, oder vielleicht auch weil ohne Plessin macht das irgendwie, hat alles so, was man von außen, ohne jetzt jede Woche irgendwie da sich mit zu beschäftigen, hat wieder Hand und Fuß.
Ja, ist so ein bisschen die, ja, man wird der Favoritenrolle gerecht, ne?
Mhm. Dahinter geht das Südtirol-Miracle weiter. Da muss man tatsächlich einfach so sagen, oder? Also ja, jetzt auch die letzten 5, 3 gewonnen, ungeschlagen 5 Spiele, wenn nicht sogar länger, bewerten hier gerade nur 5 angezeigt. Und der Wochenbericht, der immer Montagmorgens während der Podcast-Aufnahme hier reinknallt, halt's Maul, Apple, ey, wirklich. So. Ja, also das wäre tatsächlich schon ein bisschen, glaube ich, mit was könnte man das vergleichen, wenn Südtirol aufsteigt, aus deiner Sicht?
Ja, wir hatten ja Oldenburg gerade, ne?
Ja, stimmt.
Also ich meine, oder, Heidenheim haben die einen Sponsoren.
Ja, so der Regionalsponsor, den Voigt, ne? Also
naja,
der Mittelstand, der gute Mittelstand.
Ja.
Ich guck gerade, da ist ein gewisser Zaro gerade mit dem Doppelpack im letzten Spiel am Start gewesen. Die haben auch, ich guck gerade, ach, bei Südtirol spielt jetzt Marcello in der Innenverteidigung.
Aha.
Aha.
Da wird der Laden dicht gehalten.
Da wird der Laden
37 Jahren.
Geil, das ist krass. Und Casiraghi.
Ist das der Sohn von Pierluigi?
Daniele Casiraghi hat davor, aber den kenne ich auf jeden Fall. Der hat doch, nee. Einfach muss sagen. Hier wird live gegoogelt. Daniele Casiraghi. Kommen wir rein. Du kannst uns vielleicht mal ein bisschen auch uns das Restprogramm näher bringen.
Ansonsten ja, erstmal noch ein Wort zu. Sie haben nämlich auch von Atalanta Mustafa Cissé ausgeliehen. Das ist der den Atalanta aus einer Flüchtlingsmannschaft quasi in Lecce gescoutet hatte. Und der dort da letzte Saison in seinem ersten Spiel, glaube ich, gleich seinen ersten Serie A-Treffer markiert hatte.
Ja, genau.
Der ist seit Januar, aber vorher bei Pisa, genau, erste Jahreshälfte bei Pisa, dann jetzt ist er in der Rückrunde an Südtirol ausgeliehen, hat sich in der Serie B noch nicht so komplett durchsetzen können, 14 Spiele, 2 Tore, aber den Werdegang verfolge ich trotzdem weiter interessiert.
Okay.
Und was das Restprogramm angeht, hat Südtirol tatsächlich eins der nominell schwersten, tatsächlich nach Frosinone das schwerste, mit einem Durchschnittsrang von 7,88. Geht jetzt nach Cagliari, dann zu Hause gegen Bari und Frosinone und Genua warten auch noch, also gegen die Tabellennachbarn auf den Plätzen 1, 2 und 4 geht's noch.
Okay.
Trotzdem, also mit 9 Punkten, 10 Punkten Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegs-Playoffs-Plätze, auch dort sehr wahrscheinlich, dass zumindest Südtirol daran teilnehmen wird.
Ja, ich hänge gerade bei Daniele Casiraghi fest, sage ich dir mal. Der war mal bei Parma.
Ja.
Aber sagen wir mal.
Leider bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Nee, pass auf, der ist am 30.06.2014 von Lecce zu Parma gewechselt für 1 Million, laut deinem Arbeitgeber. Und ist dann aber direkt am 16.07. an Gubbio verliehen worden, kam dann zurück und ist direkt wieder verliehen worden, hat nie ein Spiel gemacht für Parma.
Ja, das ist diese Zeit gewesen, nach der man auch pleite gegangen ist.
Ah, okay. Und jetzt pass auf.
Durch die Verbrecher, deren Namen nicht genannt werden dürfen.
29. August 2016 von Ancona zu Vereinslos. 2016, ja?
Mhm.
12. September 2016 nach Gubbio. Ah, jetzt habe ich mich verlesen. Okay, ich dachte kurz, der wäre 3 Jahre ohne Verein gewesen. Nee, und dann 2019 von Gubbio zu Südtirol. So, ja gut, dann ist das doch nicht so interessant. Vielleicht bin ich ein bisschen in der Zeile verrutscht. Hat aber tatsächlich auch Nachwuchsnationalmannschaften gespielt für Italien. Ist jetzt 30 Jahre jung, kommt aus Treviglio. Das ist in der Region Bergamo. So, hätten wir das auch. Verdammt. Ja gut, dann würde ich mal fast sagen, damit du noch kurz ein bisschen über Parma ausholen kannst, sagen wir euch danach, also 4. ist Bari, 5. ist Pisa, dann kommt Cagliari.
Die haben sich, das hatte ich nochmal geguckt, die haben sich so ein bisschen da reingeschlichen wieder in die Aufstiegs-Playoffs-Ränge. Also Cagliari fand ich höchst enttäuschend, lange Zeit in dieser Saison, zumindest immer, wenn ich auf die Tabelle geguckt habe.
Mhm.
Aber die sind jetzt, glaube ich, auch seit 8 Spielen ohne Niederlage so ungefähr. Und Gianluca Lapadula mit 5 Toren in den letzten 3 Spielen hat sich da zu Walid Chidira auf Platz 1 der Torjägerliste gesellt.
Ah, okay. Sehr enttäuschend, wenn man da vielleicht kurz anschließen will. Zuletzt ist es eben Regina. Ne, 3 Niederlagen in Folge.
Ist der Inzaghi-Effekt langsam weg?
Ja, Pipo, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob aus ihm noch ein großer Trainer wird. Weil zumindest hat er in der Serie B mal ganz gut abgerissen, oder?
Ja.
Weil das sieht jetzt gerade nicht danach aus.
Weiß aber nicht, auch nicht, ob Regina jetzt den Anspruch hat, unbedingt aufzusteigen.
Mhm.
Generell wollen sie das natürlich sicherlich schon, aber sind ja auch jetzt jahrelang auch mit der Neugründung und so immer eher unten,
ja,
unterwegs gewesen.
Das stimmt. Dann ist noch Palermo dabei.
Ja, 3 von 4 Aufsteigern in den Top 8.
Stimmt, ja, das ist krass. Ja, und dann auf Platz 9 im ersten Nicht-Aufstiegsplatz eben, aber halt eben auch nur ein Punkt hinter Palermo und Regina. Also für mehr als Platz 5 bis 8 wird es für Parma nicht reichen, aber die Playoffs sind auf jeden Fall noch drin. Das, was ich in den letzten Wochen jetzt mitbekommen habe, nach dem 0-2 gegen Como, davor nur 0-0 bei Südtirol, war eben diese Zitattafel von Gigi. Der will jetzt nach der Saison endgültig aufhören. Und das ist dann, glaube ich, das kann man dieses Mal ernst nehmen, oder?
Ja, also wenn ein paar Mal noch aufsteigt, dann glaube ich immer noch daran, dass er halt einmal noch diesen Rekord sich zieht.
Okay, dass er dann einmal irgendwie fehlt ein Spiel?
Also ihm fehlt, wenn er ein Spiel spielt, dann ist er der älteste Serie-A-Spieler der Geschichte.
Okay.
Palotta ist er ja immer
noch. Ja.
Seinen, glaube ich, auch 44 Jahren vorne. Aber da das ja offensichtlich nichts wird und er auch ja kein, also auch immer wieder, ist halt ein zumindest mittelalter Mann mittlerweile,
ja,
immer wieder Wehwehchen hat und tatsächlich auch einfach, je nachdem, wie du spielen willst, halt für so einen modernen Ball nicht so wirklich geeignet ist, muss man auch einfach so sagen. Also klar, er hat immer noch durch seine Ausstrahlung natürlich einen gewissen Effekt und so, aber ja, ist er 45 schon, was soll man sagen?
Ja. Was gibt's sonst so Neues gerade aus Parma?
Scheiße.
Fair enough.
Gianluca, mein Leidensgenosse und ich, wir sind auf jeden Fall frustriert. So. Was habe ich mir denn hier zurechtgelegt? Was ist das?
Ja, ich hoffe, das war ein bisschen mehr, was du dir zurechtgelegt hast. Das ist nur Scheiße.
es ist recht, recht frustrierend, einfach anzuschauen, gerade was gegen Mannschaften auf den Platz gebracht wird, die nicht den Anspruch haben, aufzusteigen vielleicht. Parma hat gegen die Top 7, Top 8 wesentlich mehr Punkte geholt als gegen die Mannschaften darunter.
Mhm.
Und tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob das eine Frage der Fitness oder der Konzentration ist. Parma ist in der Tabelle bis zur Halbzeit Vierter.
Okay, krass.
In der zweiten Halbzeit-Tabelle, warte, lass mich das kurz einmal hier aufrufen. 14. Ja, also woran das genau liegt, kann ich gar nicht so genau sagen. Was natürlich das große Problem ist. Also defensiv steht man eigentlich immer noch zumindest einigermaßen stabil so, also 33 Gegentore in 30 Spielen gibt es jetzt, also damit würde man sich schon so auf Platz 7 einsortieren, theoretisch, aber was halt vor allem das Problem ist, ist die Offensive. Klar, man hat ein Tor mehr als Südtirol, aber da ist die Spielanlage halt auch ein bisschen andere. Was von den nominellen teuren Spielern ist, nominellen Stars auf den Flügeln, sei das Dennis Mann oder Mihaila, die man kennt sie ja auch noch aus der Serie A-Saison, was da kommt, ist ja abysmal, das ist das englische Wort.
Ja.
Es fehlt ein richtiger Torjäger, also Franco Vázquez ist mit seinen 34 Jahren da aus dem Mittelfeld heraus, schießt natürlich auch die Standards, mit 8 Toren der beste Scorer, so spielst du halt nicht um Aufstieg. Und das, ich weiß nicht, warum da, also was da im Management falsch läuft.
Okay.
Natürlich hat man sich von Charpentier, der aus Genua gekommen ist, vor der Saison für Frosinone leihweise letzte Saison gespielt hatte, da gut gescored hat. Da hat man sich wesentlich mehr versprochen. Der hat erst 170 Minuten gespielt oder so, war lange gar nicht fit. Und ich glaube, da ist auch so eine, vielleicht so ein bisschen eine Kopfgeschichte vorhanden. Da hat man sich natürlich mehr versprochen, ja, hat's nicht gezeigt. Inglese hat am Anfang der Saison ein paar Mal Tore geschossen, aber auch jetzt schon irgendwie lange nicht mehr. Das nervt alles. Und dazu gab es so ein paar Interviews, die für Aufsehen gesorgt haben von Piquia, dem Trainer, und dann auch von Spielern. Er bereitet sich überhaupt nicht auf den Gegner vor.
Okay.
Sondern sagt halt, die müssen sich auf uns vorbereiten, so ungefähr. Wir spielen unser Spiel durch. Und das hat natürlich bei Cremonese ganz gut funktioniert, aber offensichtlich stellen die Gegner sich auf Parma ein und das, was da an Offensivqualität auf den Platz gebracht werden könnte, das wird halt relativ leicht unterbunden. Und wenn dann nicht eben Mudo Vázquez ein Geniestreich herbeizaubert, dann schießt Parma halt kein Tor. Und daran liegt's.
Okay. Das ist eine für dich wahrscheinlich sehr schmerzhafte, aber wenn ich das jetzt so höre, sehr treffende Analyse. Ja, kann man irgendwie, ich weiß gar nicht, ob Wie ist dann jetzt noch vielleicht zum Schluss einmal, ist jetzt so, sagst du überhaupt, oh, mit denen überhaupt Aufstiegsplayoffs oder lieber jetzt das komplett an die Wand fahren, dass da nochmal ein Umbruch kommt oder ist das, hilft es einem auch nicht weiter?
Es gab jetzt ja zwei, drei Umbrüche in Folge, die alle irgendwie überhaupt nichts gebracht haben. Also nichts verbessert haben, einfach. Deswegen, also dann ist dann ja auch immer die Frage, also weiß nicht, schon holt man dann im Sommer Pipo Inzaghi oder so, aber macht der es dann besser? Keine Ahnung. Bin ich mir noch nicht ganz im Klaren darüber, ob es mit Pekia in die nächste Saison gehen sollte oder nicht. Auf der Managerposition gab es auch diverse Wechsel in den letzten Jahren, da vielleicht lieber ein bisschen Konstanz schaffen, auch wenn das jetzt im letzten Sommer keine Früchte getragen hat.
Ja, verstehe. Ganz kurz noch, aus meiner Sicht fängt dann die Abstiegszone eigentlich direkt bei Como an. Also der Platz hinter Parma, die haben 39 Zähler, da sind sechs vor dem ersten Playoff, also Playout-Platz. Da steht Venezia, also Como, Ternana 39, dann Modena 38, Ascoli 36, Cittadella 35, Perugia 33, noch sozusagen über dem Strich, dann Venezia 33. Cosenza 32, Benevento 29, Spal und Brescia
Ja, guck mal,
ganz unten
Brescia ist
mit
mittlerweile tatsächlich
28.
letzter.
Ja,
Wow.
Brescia tatsächlich letzter. Wahnsinn.
Also das passt vielleicht dann auch noch mal ein letzter Satz zu Parma, dass der Durchschnittsrang Restprogramm 14,13, nur Palermo hat mit 14,38 ein vermeintlich leichteres. Also holt Parma wahrscheinlich gar keine Punkte.
Okay, ja, das klingt alles nicht sehr optimistisch bei Marius. Aber wer will es ihm verdenken? Wir nehmen jetzt mal ein bisschen Fahrt auf, denn wir haben noch tatsächlich außer der Serie C noch was anderes für euch im Programm. Und weil Marius da auch was zu Catanzaro, den ersten Aufsteigern, vorbereitet hatte, glaube ich, werdet ihr es uns verzeihen, wenn wir es hier nicht alle drei liegen. Komplett durchgehen. Ich weiß nicht, ob es in einer Liga noch irgendwas super Spannendes gibt in der
Können ja
Serie.
einfach sagen, wer da gerade vorne ist. Also in der Girone A, also der nördlichsten, ist Feral Pisalo vorne mit 62 Punkten, Verein vom Gardasee. Vor Prosesto, die aus der Peripherie von Mailand kommen, und Pordenone und Lecco, auch an dem See. Ist, glaube ich, dann in der Nähe von wo Kai Tippmann wohnt, irgendwie.
Ja,
Kann
okay.
mich, kann mich aber auch irren.
Aber Galaxy würde ich auch mal anreißen.
Ja, doch. Also das als Auswärtsspiel kann man machen, glaube ich. Und in der Girone B ist Reggiana, wenn die aufsteigen, ist Derby für Parma. Vor Virtus Entella und Cesena. Und das sind die drei, die da um Platz 1 sich streiten, 4 Punkte auseinander. Dahinter Carrarese schon 12 entfernt. Also die greifen da eher nicht mehr oder können gar nicht mehr eingreifen bei noch 4 Spielen, die ausstehen. Aus der A steigt Piacenza offensichtlich ab. Da hatten wir ja letztens auch noch bei Instagram
Stimmt.
Videos aus dem Stadion.
Ja, krass. Okay. Ja, und in der Girone C ist eben schon, haben wir schon Aufsteiger, ne?
Genau, da Catanzaro krass durchmarschiert, also ein bisschen wie Südtirol letztes Jahr, nur dass man dort eben nicht das Padova, das gleichermaßen durchmarschiert ist, als Rivalen hat bis zum letzten Spieltag, sondern nach 34 Spieltagen Catanzaro mit 87 Punkten, 16 vor dem FC Crotone, dem Absteiger, und Pescara dann als Dritter hat schon 21 Punkte Rückstand. Nee, 31.
Ja,
Ja.
krass, okay.
Ja, genau. Also Catanzaro schon vor 2 Wochen, glaube ich, sicher aufgestiegen. 27 Siege, nur eine einzige Niederlage. 90, also fast 90 Tore, nee, doch genau 90 Tore geschossen, weil sie jetzt am Wochenende ja nochmal gespielt haben. Es ist der erste Aufstieg seit 17 Jahren und entsprechend frenetisch wurde das gefeiert zum Auswärtsspiel, wo sie dann den Aufstieg perfekt gemacht haben. Sind 10.000 Fans mitgekommen. Ich glaube, das hat man in diesen Breitengraden ja sonst Nicht so oft auf jeden Fall. Klar, wenn irgendwie Regina oder so auch mal Serie C gespielt hat, dann vielleicht mal. Aber das ist schon besonders auf jeden Fall. Also Catanzaro, das ist eine relativ kleine Stadt, die ganz unten an der Unterseite des Fußes ist sozusagen.
Mhm.
Tatsächlich ganz interessant, die einzige random 0-1 Niederlage gegen den Tabellen 19. aus Vitabese Anfang Februar. Ja, Euphorie auf jeden Fall. Im Stadion hat man den höchsten Zuschauerschnitt in der Serie C mit knapp über 7.000 bei einer Kapazität von 14.000. Also die Fankurve zumindest ist auf jeden Fall immer voll.
Mhm.
Ganz interessant fand ich den Trainer Vincenzo Vivarini, der seit November 2021 da ist und seitdem starke 2,22 Punkte im Schnitt geholt hat. Also Catanzaro auch erst, auch letztes Jahr in den Playoffs gewesen, wo sie gegen Padova erst ausgeschieden sind, die dann selbst bis ins Finale gekommen sind gegen Palermo. Und auch im Jahr davor, sie sind, Catanzaro ist die letzten beiden Male jeweils Zweiter geworden in der Staffel. Und jetzt haben sie eben den Aufstieg geschafft. Mit Vivarini, der gar nicht so bekannt vorher gewesen ist, hat in Bari, Ascoli, Empoli trainiert, aber irgendwie gar nicht so krass positiv aufgefallen. Was ich aber spannend fand, war, dass der unter Sarri in Pescara mal Techniktrainer war. Also vielleicht eine gewisser Hang zu Offensive und Ballbesitzfußball vorhanden. Gesehen habe ich sie jetzt diese Saison nicht, also kann ich jetzt auch keine große taktische Analyse bringen irgendwie. Er lässt auf jeden Fall im 3-5-2 spielen. Ansonsten hat der Kader relativ viel Serie B Erfahrung. Im Tor der Fulignati, der hat auch mal für Palermo sogar Serie A gespielt. In der Innenverteidigung hat man summierte 500 Serie B-Spiele im Kader, auch im Mittelfeld. Teilweise aber gar nicht mal unbedingt alles Stammspieler, aber ich denke mal trotzdem, dass die halt mit ihrer Erfahrung dann für die Kabine relativ wichtig sind. Aber ja, also das Prunkstück auf jeden Fall ganz klar die Offensive, und auch da sind da einige Spieler dabei, die für höheres berufen sind. Also der Top-Torschütze Jemello, der 24 Tore gemacht hat, der hat einst auch in Sassuolo gespielt, ist jetzt gerade aus Frosinone ausgeliehen. Der beste Scorer, Jari van de Putte, ein Belgier, 11 Tore, 19 Vorlagen. Das auf jeden Fall auch durchaus stabile Werte. So.
Van de Putte, kann das mir jemand übersetzen?
Er hat
nicht eine spanische Mutter.
Ja.
Entschuldigung.
Jo. Der hat noch nie so richtig höherklassig gespielt, aber da letzte Saison auch schon so gute Werte hat, wundert mich eigentlich, ob der Bock hat, da zu leben, so schön da in Süditalien, oder ja, ob es kein besseres Angebot war, ob die Scouts blind sind oder was auch immer. Nächstes Jahr dann ja ziemlich safe in der Serie B. Und dann gab es natürlich die Frage aus der Community: Wie kommt denn das, dass Catanzaro sich zum einen solche Spieler leisten kann, wie Jemello eben, der den für den Sassuolo mal Millionen bezahlt hat. Und tatsächlich haben die eine Art Mäzen, und zwar die Noto-Familie mit Präsident Cosentino Noto. Und von dem hat dann sein Sohn Floriano übernommen. Die haben eine, kann man dann mit Kyle Kraus vergleichen. Die besitzen nämlich auch eine große Supermarktkette, wenn ich das richtig verstanden habe, in Süditalien. Da ist auf jeden Fall entsprechend Cash vorhanden, und die hatten halt Bock, das dann auch eben in einer, das ist ja, klar gibt es ein bisschen Tourismus, aber ansonsten eher strukturschwache Region. Die hatten Bock, das da zu investieren und ihren Verein aus ihrer Heimat great, nein, das sage ich nicht, groß zu machen.
Okay, ja, spannend. Das war jetzt eigentlich auch fast alles für mich komplett neu.
Für mich auch. Also ich wusste vorher nichts über den Verein.
Stark. Ja, da bedanken wir uns doch recht herzlich bei unserem Recherche-Ass Marius. und drücken weiter aufs Tempo, dass unsere Sonderkategorie heute Abend am Schluss nicht zu kurz kommt. Und würden jetzt mal kurz die paar Fragen, die noch sonst so random reingekommen sind, beantworten, wenn dir das auch passt.
Na klar.
Beziehungsweise du bist ja der Herr der Fragen.
So sieht's aus. Genau, wir haben immer noch offen die Frage von Tobias seit 2-3 Wochen. Servus ihr beiden, ich hätte einer Meinung nach interessantes Thema. Die Serie A im Vergleich zu anderen Ligen, im Speziellen der Premier League. Was sind eurer Meinung nach die Gründe für die schlechte wirtschaftliche Lage vieler italienischer Vereine und warum ist sie nicht sonderlich attraktiv für finanzkräftige Investoren? Scheint auch kein Interesse von Katar oder ähnliches an Serie A-Clubs zu geben, was ich persönlich gut finde. Aber trotzdem zeugt das ja von einer geringen Attraktivität, oder nicht? Wie könnte eine Chancengleichheit hergestellt werden oder ist, beziehungsweise wird die Premier League enteilen? Ich glaube, das mit dem Enteilen, das hatten wir schon mal ganz kurz abgehandelt. Ja, die ist enteilt.
Finanziell gesehen.
Genau. Sportlicher diese Saison offensichtlich nicht. Da haben ja auch Grüße an Marc, der ja schon den Abgesang auf die Premier League, nein, so hart möchte ich das gar nicht sagen, aber er sieht da auf jeden Fall einen Trend des schlechten Managements in der Premier League.
Ja, die sollen aber am Schluss, da werden wir schon noch ein Management finden, das im Sommer 40 Millionen für einen gewissen Stürmer hinblättern wird.
Ich glaube wohl auch, ja.
Ja, es ist, also ich finde, das ist auch ein bisschen ein Sommerpausenthema, ehrlicherweise.
Ja, also sicherlich könnte man das einmal ganz groß aufmachen. Ich sehe die Serie A gar nicht unattraktiv für finanzkräftige Investoren. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren häufiger schon darüber gesprochen, wie viele gerade aus den USA bei italienischen Vereinen eingestiegen sind. Natürlich ist das dann nicht so wie Böhli bei Chelsea, der dann auf einmal 600 Millionen raushaut. So, aber die Friedkins bei der Roma zum Beispiel, das sind auf jeden Fall vermögende Leute. Jetzt bei Milan auch die US-Investoren. Und bei Inter gibt es ja auch immer wieder Berichte darüber, dass die Chinesen irgendwann verkaufen müssen vielleicht. Da gibt es jetzt noch keine super konkreten Namen. Also da wird aber auch immer zum Beispiel wieder Saudi-Arabien gehandelt. Es ist ja irgendwie klar, dass solange Premier League-Vereine zu haben sind, ich meine, jetzt sind gerade Manchester United und Liverpool auf dem Markt, die versprechen halt aus rein wirtschaftlichen Aspekten, die versprechen größere Reichweiten, größere Umsätze, als das eben bei Inter der Fall ist, wo man irgendwie erstmal die Schulden tilgen muss und diese super miserable Gehaltsstruktur im Kader auf Vordermann bringen muss und so Altersstruktur, da ist es vielleicht attraktiver, irgendwie bei Liverpool einzusteigen oder so, auch wenn die gerade auch eher auf dem absteigenden Ast sind.
Ja, vielleicht verändert aber auch die Champions League-Saison ein bisschen was, ne?
Also, ja, klar, das kann natürlich sein. Also ich meine, wenn Inter jetzt ins Halbfinale kommt, ist man da direkt wieder attraktiver. Vielleicht findet sich dann auch einer, der, weiß nicht, dem die Tampa Bay Buccaneers gehören oder so, der auch Bock hat, da nochmal. Der merkt, dass er auch eine italienische Oma hat.
Ja, aber. Ja, stimmt, das hast du jetzt in Kurzform sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn wir mal Zeit und Muße haben, könnte man daraus tatsächlich ja doch auch noch ein BWL-Stückchen machen.
Ja. Da können wir dann vielleicht auch noch mal mit unserem geschätzten Kollegen Jörg von der ARD, der kennt sich dann ja auch mit den politischen Gegebenheiten in Italien besser aus als wir, darüber sprechen.
Definitiv. Grüße.
Nächste kam von Yannick. Das ist, glaube ich, eine für dich.
Oh.
Ist die taktische Entwicklung in der Serie A gut? Fragezeichen.
Ja.
Nee, okay. Ich finde, dass die Mannschaften grundsätzlich eine offensivere Angehensweise wählen. Auch wenn man immer noch die 5er-3er-Kette sieht, diese wird aber doch anders ausgelegt als früher, als sie das defensive Bollwerk war. Wie seht ihr das? Florenz, Atalanta zum Beispiel als positive Beispiele.
Ja, ich glaube tatsächlich, das war auch eine Sache, haben wir ein bisschen im Rasenfunk letzte Woche drüber gesprochen. Lassen wir auch ja immer so durchscheinen, würde ich mal sagen, ne? Dass wir das sehr wohlwollend beobachten, dass da junge sogenannte Konzepttrainer auch am Werk sind in Italien und selbst auch noch alte Trainer ja konzeptionell arbeiten und guten Fußball spielen lassen.
Es ist nicht alles Allegri.
So, perfekt. Ich würde fast so die Folge nennen, wenn ich nicht schon eine andere Idee hätte. Es ist nicht alles Allegri, aber den nehmen wir uns auf.
Perfekt.
Und das passt ja vielleicht zur nächsten Frage.
Das ist auf jeden Fall korrekt. Die kam nämlich von Francesco und da bezieht er sich auf das Bayernbeben.
Das hat mich abgeholt die letzten Tage. Das tatsächlich, da war ich, dafür bin ich abends, da habe ich dann doch mal im Urlaub gesagt, jetzt eine Stunde Wohlfühl-Twitter und ja. Dann gucke ich mir mal an, was beim Doppelpass da drüber gesprochen wurde. Und da interessiert mich die Meinung von Stefan Effenberg zu.
Ne? Natürlich, natürlich. Mhm. Also ich habe am Donnerstag ja die Spätschicht gehabt und
oh Gott.
Jo, ich habe mich eigentlich auf einen ruhigen Abend eingestellt. Ne?
Oh Gott, sorry.
Naja, also ja, Francesco würde sich auf jeden Fall das sehr gut vorstellen können, einen Nagelsmann bei Juve auf der Bank zu sehen und macht da für uns quasi den Vorschlag, den wir bewerten sollen, da man ja Allegri nicht einfach loswerden kann, auch aus kohletechnischen Gründen, dass man ihm ja den Sportdirektorenposten geben könnte. Und da die Bayern ja irgendwie noch 30 Millionen Abfindung zahlen müssen, weil Nagelsmann ja Vertrag bis 2026 hatte oder so, dass die ja sozusagen dann die ersten Jahre Gehalt zahlen.
Also dass Nagelsmann sagt, du, ich habe dann eh was von Bayern, dann kann ich machen, arbeite ich für euch umsonst.
Genau.
Ja, dann können wir mal mit Julian besprechen. Ich habe ja nur gesehen, dass du Austausch hast mit ihm und der das, glaube ich, auch per Sprachnachrichten genau. Adressiert hatte. Da war ich mir tatsächlich, als du es dann geschrieben hast, was die Frage ist, war ich mir nicht ganz sicher, ob er es ernst gemeint hat. Er meint es ernst, dass er sich Nagelsmann bei Juve gut vorstellen kann.
Er wünscht sich eher De Zerbi.
Ja.
Aber ja, also ich meine, was wir von der Idee halten würden. Und also natürlich, Nagelsmann in der Serie A, also ich glaube, jeder Verein wird den gerade mit Kusshand nehmen, so.
Voll, das wäre etwas. Ich finde das auch nicht schlecht, dann ist ja immer sozusagen auch dann bekommt die in Deutschland natürlich auch noch eine höhere Wertigkeit.
Ja.
Freue ich mich, da guckt dann die TV-Kritik von der Sportbild auch mal. Spiel kommentiere, dann kriege ich zwei Bälle.
Geil.
Ja. Ich sitze heute übrigens auf dem Stuhl. Hörst du das, dass der die ganze Zeit knackst?
Ja, ja.
Okay, dann hört ihr das auch. Perfekt.
Nee, aber ich glaube, dass wir uns darauf einstellen können, dass Julian Nagelsmann im Sommer entweder bei Tottenham oder Real Madrid übernimmt.
Hm, okay.
Bei den Spurs ist ja heute.
Ach.
Es konnte rausgeflogen.
Das ist überraschend.
Ja.
Ich hatte kurz, wie lange spielt Bonucci noch?
Zwischen anderthalb und 12 Jahren.
Okay, ich hätte mir tatsächlich so Mannschaftsratstreffen mit Trainer und Mannschaftsrat, Gespräch Nagelsmann und Bonucci und er erzählt ein paar neue Sachen und so, da würde ich gerne Mäuschen spielen auf jeden Fall.
Das stimmt, ja.
Und er lässt sich da was sagen, ne?
Na klar.
Der stellt nochmal die Ernährung um. Gut, das müssen ja jetzt die bei den an derselben dann machen. Aber das soll nicht unser Thema sein. Glücklicherweise.
Ja, Serge Gnabry ist ja schon vegan.
Stimmt. Dann haben wir tatsächlich noch andere Juve-related Fragen, meine ich, im Hinterkopf zu haben.
Ja, von Julian kam noch eine. Und zwar wäre Verratti einer für Juve. Ja, klar.
Ja.
Aber der hat auch ungefähr Vertrag bis 2045 bei PSG und ist schlicht nicht bezahlbar, glaube ich.
Ja, Julian hat ja auch zu mir gesagt...
Ist das der Bernardeschi-Julian?
Genau, das ist der Bernardeschi-Julian. Genau. Und der hatte zu mir gesagt, dass Verratti in Paris ja auch nicht so glücklich ist. Da weiß ich gar
Aber
nicht...
Aber er hat ja gerade verlängert erst.
Ja, genau, da weiß ich gar nicht komplett, ob ich mitgehen kann. Wir hatten das auch im Rasenfunk kurz, da hatte ich das mal Alexi gefragt. Alexi Menüsch, der sich ja da sehr gut auskennt, weil ich gemeint hätte, wäre eigentlich nicht Verratti genau so ein Spieler, der, wenn da irgendwie überhaupt kein Esprit kommt, mal dazwischen gehen, hat er gemeint, du, das ist der ist am anspruchslosesten, der hat sich da jetzt irgendwie ein Restaurant gekauft, hat einen fetten Vertrag und lässt sich's gut gehen in Paris. Also ich weiß nicht, ob du den großartig irgendwie als Umbruchspieler bei dir haben möchtest.
Ja, ist vielleicht, ja, hat sich in sein gemachtes Nest gesetzt, ne?
So ist es.
Vielleicht ja eher, da ja gestern wieder die Nachrichten über Sergej Milinkovic-Savic sich überschlagen haben, vielleicht da nochmal anklopfen.
Ja, stimmt. Haben wir noch weitere Fragen?
Nein.
Sehr gut, dann kommt jetzt.
La Squadra Eterna.
Und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, denn es wurde sich gewünscht und jetzt wird geliefert. Eine Squadra Eterna, mal wieder unsere historische Top 11 und zwar von Lecce. Ich hatte es schon mal auf Twitter kurz angedeutet, die Recherche hat mich wieder, hat mir sehr viel Spaß bereitet.
Auf jeden Fall.
Wollte ich dich mal fragen, wie gehst du vor? Machst du als erstes Rekordspieler und dann nach Position bei Transfermarkt oder machst du zum Beispiel auch Rückennummern, Historie oder so?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich gucke mir eigentlich immer von, also Torwart, Verteidigung, Mittelfeld, Angriff, alle, weiß nicht, 10 Seiten durch und guck mir das dann da an, genau.
Okay.
Und einmal das Overall, damit man so die generellen Rekordspieler auch auf dem Schirm hat, natürlich.
Ja. Alright. Dann lass uns ballern, würde ich sagen. Ich kann dir kurz mal sagen, ich
spiele. Einigen wir uns oder? Nee, wir machen jeder eine, ne?
Ach so, wir können uns auch einigen, wenn wir wollen. Was willst du, was hast du lieber? Wir können ja mal ballern und dann gucken, ob wir uns einigen können.
Ja, alles klar. Perfekt.
Also bei mir wäre es nämlich ein 3-4-3.
Ich bin auch bei Dreierkette und na gut, aber doch, die ich im Mittelfeld habe, da könnte man auch einen quasi ins 3-4-3 hochziehen in den Sturm.
Ja, ich glaube, ich weiß wen. Genau, der ist nämlich bei mir auch im Sturm eher. Im Tor, weil ich finde, wenn es auf professioneller Ebene Torhüter aus diesem Land gibt, dann spielen bei mir immer Brasilianer. Bei mir spielt im Tor Gabriel, hat von 2019 bis 2022 sogar 108 Spiele gemacht, hat auch mal bei der SSC und bei Milan gezockt, 2 Länderspiele Brasilien, das ist mein Torwart.
Da könnte ich wahrscheinlich mitgehen. Ich habe aufgrund des Namens den Torwart aus der Saison 2002, 2003 gewählt, Generoso Rossi.
Oh ja.
Also ist dann unsere Nummer 2.
Okay, ist unsere Nummer 2. Dann springen wir in die Abwehr. Da beginne ich mal von rechts und habe tatsächlich, das ist auf jeden Fall eine sportliche Auswahl. Ich kann mal sagen, diese Top 11 ist nicht komplett nur sportlich.
Das ist überraschend.
Ja, rechts spielt bei mir, also rechts in der Dreierkette, Marco Cassetti.
Habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe jetzt für diesen Posten Michele Lorusso gewählt, der laut Transfermarktdaten der Rekordspieler ist mit 450 Spielen von 1970 bis 84. Aber Cassetti natürlich, ich glaube, von allen Verteidigern vielleicht der qualitativ hochwertigste, den sie gehabt haben.
Ja. Ja, wobei daneben verteidigt.
Ja, doch, stimmt, der Zentrale, ne?
Der Zentrale ist ein Kollege mit Marco Materazzi.
Ach was, den habe ich gar nicht gesehen.
Ja?
Scheiße.
Ah, da kommt die. Ja, gut. Da kommen wir einigen uns nicht, wir ballern, aber wir haben ja hinten noch auch, es kommt noch gleich ein Add-on zu dieser Squadra.
True.
Wen hast du dann zentral?
Marco Baroni, den aktuellen Trainer.
Ah, okay, das macht Sinn. Und ich habe dann noch als dritten in der Dreierkette George Popescu, die 96-Legende.
habe ich mir auf jeden Fall auch rausgeschrieben und auf meine Shortlist gepackt, aber ich wollte die aktuelle Entwicklung loben und habe Federico Basquiotto hingesetzt.
Okay. Ja,
einfach weil das ein geiler Zocker ist.
Ja, das stimmt. Geile Zocker haben wir auch im Mittelfeld, würde ich mal sagen.
Das kann man wohl sagen.
Da bin ich gerade vorhin, dafür muss jetzt noch einer rausfliegen im Übrigen. Denn ich sage euch nicht, wer es dafür rausfliegt, der kommt nachher auf meiner Shortlist. Aber bei mir spielt auch auf jeden Fall im Mittelfeld, das ist vielleicht sportlich, aber auch es war auch ein wenig ein Namensding. Und zwar der Uru Guillermo Giacomazzi.
Habe ich am Ende nicht aufgestellt, aber ist so der erste, der mir natürlich auch aufgefallen ist, auch mit natürlich 330 Spielen für Lecce zweimal da gewesen. Also glaube, Vereinslegende kann man da sagen.
Im Übrigen, sein Sohn Sebastian spielt bei der U17 Lecce.
Ah, das ist cool. Gut zu wissen.
Also tatsächlich, und genau, du wolltest nur kurz sagen, es ist eigentlich, mein Mittelfeld ist ein geballtes DMZM-Spieler.
Oh, okay. Ja, dann hau doch einfach mal raus und ich hau hin.
Okay, dann haben nämlich die anderen haben dann davor alle Freiheiten nach vorne. Wir haben neben Giacomazzi noch Christian Ledesma, Antonio Conte.
Natürlich. Lecce Jugend.
Und Carlos Großmüller.
Ah. Den habe ich natürlich auch. Ja, das ist, wen stelle ich dann da nach links? Na, sagen wir Doppelsechs und dann so einer leicht rechts, einer leicht links. Auf der Doppelsechs bei mir auch Conte und Mazinho.
Den habe ich auch gesehen, aber der sagte dir der was?
Ja klar, brasilianischer Weltmeister 1994 und der Papa von Thiago Alcantara.
Ah, okay, oh, die Connection habe ich nicht mehr hinbekommen. Ja gut, moin.
Deswegen ist Thiago in Italien.
Okay, man lernt nie aus.
Ja, und dann habe ich auf dem rechten Flügel zaubert Juan Cuadrado.
Der ist bei mir gerade auf die Shortlist rausgerutscht.
Ah. Und so leicht links auch Großmüller.
Okay, sehr gut. Dann haben wir noch drei im Sturm. Das ist auch keine klassische Dreierspitze, würde ich jetzt sagen. Das ist einer hängend, alle Freiheiten, außer privat.
Jo.
Grüße gehen raus, Fabrizio Miccoli.
Ja, verständlich.
Und vorne...
Ist er im Knast gerade eigentlich?
Ich hoffe natürlich nicht, aber sonst hätte der Gag jetzt wenig Sinn gemacht, den ich gemacht habe gerade.
Ja.
Vorne zwei absolute Bomber, Ernesto Chevaton.
Ja, natürlich.
Und Mirko Vucinic.
Ah, auch geil. Ich habe, also da, dann haben wir tatsächlich nicht die eine Überschneidung. Denn bei mir auf der Shortlist fürs, eigentlich für den linken Flügel, während Großmüller die 10 beackern sollte, war Ricky Saponara.
Was? Den habe ich übersehen?
Ja, 13 Spiele, 2 Buden, 1920 in der Rückrunde.
Boah, das ist natürlich eine Katastrophe meinerseits.
Und dann die Doppelspitze aus Chevaton und Luis Muriel.
Ja, Luis Muriel, klar.
Aber auch nur eigentlich, ja, also Vucinic natürlich geil, Miccoli geil. Ich habe Muriel nur gewählt, weil der mit Cuadrado zusammen bei Lecce. Das war die erste richtig gute, also die erste Saison, wo die beiden sich so auf sich aufmerksam gemacht haben in der Serie. Da habe ich noch sehr gute Erinnerungen.
Okay. Ja, stark. Also ich finde, da muss man sich gar nicht groß drüber einigen. Da waren doch jetzt alle einige mit dabei, aber es kommt noch viel mehr. Das war jetzt erstmal. Und da haben wir natürlich gerne auch nicht in den DMs, alles Fotos mit uns verlinkt bei Instagram oder bei Twitter unter dem Hashtag Seriamore. Droppt uns eure historische Top 11 von US Lecce. Ich kann euch nur sagen, die 30 Minuten, die ihr da investiert, werden euch großen Spaß machen. Das aber jetzt erstmal war die
La Squadra Eterna.
Und weil wir das auch schon lange nicht mehr hatten, kommt jetzt die Shortlist, aber wir nennen sie
Giocatori Sorpresa.
Ein riesiges Jingle-Feuerwerk. Ich bin mal wieder froh, dass ich die ganzen Jingle raus ballere. Übrigens, gerade du hast natürlich Chevaton richtig gesagt. Ich habe es vorhin falsch ausgesprochen. Aber jetzt würde ich mal einfach sagen, ballern wir abwechselnd Namen, am besten welche, die es noch nicht in der Elf waren, die sozusagen überraschend sind oder lustig. Ich beginne mit Dimitrios Papadopoulos. Europameister Griechenland, gerne mal das Wikipedia-Bild anschauen.
Ich beginne mit Haris Seferovic. 5 Spiele, 0 Tore.
Ich habe noch André Gumprecht.
Ah, der Deutsche, ne?
Ja, aus Jena. Ja,
später lange in Australien, habe ich mir aufgeschrieben. Für den Faktor wird für Saponara eingewechselt Antonin Barak.
Ich hätte noch Cristiano Lucarelli.
Oh ja, natürlich. Auch starke Quote. 67, ja. 31. Wechselt sich ab mit dem Bart der Nation, Davide Mascardelli.
Hinten dann, wenn es ein bisschen schlapp wird, nochmal den Flügel entlang, flitzend von nach vorne nach hinten, Giulio Donati.
Ah, aber natürlich. Spielt die Flanke auf den Kopf von Valery Bourginov.
Perfekt. Und auf der anderen Seite macht das alles Christian Macho.
Stimmt, ey. Auch gelesen. Der spielt auch die Flanke, ne? Und zwar auf den Kopf von Francesco Moriero.
Ah, nee, bei Lapadula hatten wir schon gesagt, ne?
Ah, nee, das war vorhin bei Serie B.
Ach so, genau. Gianluca Lapadula hat natürlich da auch gespielt.
Okay, einen sage ich noch. Und dann verabschiede ich mich an den Grill in Buenos Aires. Hallo, Pablo Daniel Osvaldo.
Sehr gut. Und sozusagen mit dem Kopf den Jingle einköpfend Graziano Pelle.
Oh.
Giocatore sorpresa. Das war doch, ehrlicherweise muss ich auch ein bisschen sagen, das war auch ein bisschen nochmal eine Huldigung an Doppelsechs.
Das kann man, glaube ich, so sagen, ja.
Die ihre letzte Folge veröffentlicht haben. Und es bedarf eigentlich gar nicht allzu großer Worte. Aber ich überlege, ob wir als Huldigung uns einmal erlauben, auch einfach mit einem Spielernamen nochmal zu enden. Oder vielleicht sogar mit zwei. Ich habe zwei. Ich würde gerne entweder mit Carlos oder Antonio. Mhm. Was hast du für Carlos?
Valderrama. Muss das Serie A-Bezug haben?
Nee, eigentlich nicht. Ich sag Carlos Dunga. Aber und noch an einen Antonio, du einen Antonio und dann ich und dann sagen wir Tschüss. Antonio?
Ich habe so viel an Conte schon gedacht heute.
Ja, das befreit dann vielleicht auch den Kopf, wenn du jetzt einen anderen Antonio vor Augen hast nochmal.
Notcherino.
Dann sage ich Antonio Di Salvo. Wünsche euch eine schöne Woche, würde ich mal sagen.
Ja, sollte jemand beim letzten Tanz von Doppelsechs am kommenden Freitag im Grünspan sein, sagt Bescheid. Trinken wir ein Bier.
Ja, gib Marius mal ein Bier aus.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo.